Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Ja, meine Damen und Herren, dann dürfen wir Sie recht herzlich zu der neuen Ausgabe des Podcasts Frisch serviert mit dem Schwerpunkt Umsatzsteuer sehr herzlich begrüßen. Wir, das ist zum einen Markus Höhlmann
und Roland Ismar.
Ja, und auch heute haben wir Ihnen wieder sehr interessante Themen mitgebracht, die derzeit die Umsatzsteuerwelt bewegen. Zum einen Rechtsprechung wieder aus der europäischen Sicht, aber auch nationale Rechtsprechung, die weitreichende Konsequenzen fürs deutsche Recht haben. Und ehe ich jetzt zu viel vorab erzähle, würde ich sagen, Herr Professor Ismar, starten wir doch direkt mit dem ersten Urteil.
Genau, beginnen wir mit einer Entscheidung des EuG, ganz frisch raus zum Vorsteuerabzug. Es geht um die Rechtssache Direktor Cryoway T689 aus 24. Die Entscheidung ist vom 11. Februar dieses Jahres. Die Entscheidung ist zunächst überraschend. Sie stellt auch eine gewisse Neuerung dar, die sich aber noch in die Kontinuitätslinie der bisherigen Rechtsprechung einordnet, vor allem wohl noch mit der Entscheidung der Rechtssache Terra Baubedarf aus dem Jahre 2004 vereinbar ist. Der Sachverhalt ist denkbar einfach. Der Steuerpflichtige bezieht Leistungen, die Rechnung dafür bekommt er aber erst im kommenden Veranlagungszeitraum, allerdings noch vor Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung. Also, die Leistung bezieht der Steuerpflichtige im Dezember, die Rechnung bekommt er erst Anfang Januar. Unser Steuerpflichtiger ist korrekt und macht einen Eingangsstempel auf die Rechnung. Er begehrt jetzt den Vorsteuerabzug für den Monat Dezember, also für den Monat des Leistungsbezugs. Die Finanzbehörde sagt, das ist der falsche Monat. Den Vorsteuerabzug gibt es erst in dem Zeitraum, in dem die Rechnung vorliegt, also erst im Januar. Steuerpflichtige wiederum macht geltend, ihm entstünde dadurch ein Liquiditätsnachteil, der mit der Neutralität der Mehrwertsteuer unvereinbar sei. Auf den ersten Blick klingt das sehr nach der Situation in der Rechtssache Terra Baubedarf. Da hatte der EuGH den Abzug der Vorsteuer im Voranmeldungszeitraum des Leistungsbezugs abgelehnt. Der EuGH lässt den Abzug nun zu, und zwar im Monat des Leistungsbezugs. Folgendes stelle ich kurz die Argumentation des EuG vor, um dann ein bisschen Distinguishing zu machen von der Entscheidung in der Rechtssache Terra Baubedarf. In der Argumentation unterscheidet das EuG, wie altbekannt, zwischen den materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs einerseits und den Voraussetzungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts andererseits. Bei den materiellen Voraussetzungen, Artikel 167 Mehrwertsteuersystemrichtlinie, brauchen wir einen Leistungsbezug von einem Unternehmer für sein Unternehmen für besteuerte Umsätze und der Leistungsbezug muss von einem anderen Unternehmer erfolgen. Insoweit bei den materiellen Voraussetzungen gibt es keinen Gutglaubensschutz. Das hat uns der EuGH ja in der Rechtssache Kollross und Würtel auch festgelegt. Wenn die Voraussetzungen, die materiellen Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs nicht gegeben sind, dann gibt es keinen Vorsteuerabzug, egal wie gutgläubig der Steuerpflichtige in dieser Hinsicht auch war. Davon, wie gesagt, sind zu unterscheiden die Voraussetzungen für die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts, also die formellen Voraussetzungen. Insoweit ist ein Gutglaubensschutz möglich. Insoweit ist auch eine Korrektur denkbar. In Bezug auf die Ausübung des Vorsteuerabzugsrechts rekurriert das EuG auf die Grundprinzipien der Umsatzsteuer, auf die Neutralität und Verhältnismäßigkeit. Neutralität in diesem Zusammenhang sagt, keine Belastung der Unternehmer, der Steuerpflichtigen ist eine Verbrauchsteuer. Dementsprechend soll an den Unternehmer keine Steuerlast geknüpft werden, die er dauerhaft trägt. Und dieser Vorsteuerabzug soll grundsätzlich sofort möglich sein. Verhältnismäßigkeit, das zweite Argument, was der EuGH bemüht. Er sagt, ein Liquiditätsnachteil wäre unverhältnismäßig. So das EuG in der Grandziffer 38. Die Argumentation ist vergleichbar mit dem, was wir vom EuGH kennen, aus der Berichtigung der Rechnung, Stichwort Entscheidung Senatex. Was heißt das jetzt für die zeitlichen Grenzen, wenn wir diese Analogie machen? Nun, man wird vermutlich die Weihnachtswunderentscheidung des Bundesfinanzhofs, des BFH, nicht übertragen können. Ja, da hat sich der BFH für die Rechnungskorrektur sehr großzügig gezeigt. Wie gesagt, Korrektur ist möglich bis zur letzten Tatsacheninstanz, letzte mündliche Verhandlung der Tatsacheninstanz. Das wird man hier wohl nicht sagen können. Kommen wir jetzt zum Distinguishing zur Rechtssache Terra Baubedarf. Hier ist es unklar, was genau der Unterschied denn sein kann. Der Zeitpunkt in Terra Baubedarf, wenn man reinguckt, wird nicht so ganz klar. Klar ist damals Leistung im Dezember bezogen, im Januar die Rechnung bekommen, ist aber nicht klar, wann genau die Rechnung zur Verfügung stand, insbesondere ob es vor Umsatzsteuervoranmeldung passiert ist oder nachher. Tragender Grund damals für den EuGH in der Rechtssache Terra Baubedarf war aber ohnehin ein anderer. Nämlich, es soll nicht berichtigt werden. Hier haben wir einen anderen Sachverhalt. In Terra Baubedarf war so, Leistungsbezug Dezember, Rechnung im Januar, 3 Jahre später wurde begehrt, den Vorsteuerabzug schon im Dezember zuzulassen. Obwohl damals schon lange anderweitig erklärt worden war und das Finanzamt der Erklärung auch schon zugestimmt hatte. Hier hingegen ist ja noch gar nicht erklärt worden. Jetzt wird erklärt im Januar und zu dem Zeitpunkt liegt ja eine Rechnung schon vor. Das heißt, im Ergebnis haben wir eine Unterscheidung zwischen diesen Fällen, die darauf beruht, ob berichtigt werden muss oder nicht. Gleichzeitig bringt uns das zu den zeitlichen Grenzen der Abgabe der Voranmeldung. Der EuGH war eigentlich nicht recht glücklich mit der Entscheidung in der Rechtssache Baubedarf. Das EuGH bestätigt diese Rechtsprechung aber noch einmal. Es erklärt Terra Baubedarf nicht für hinfällig, sondern sagt, dass seine Entscheidung durchaus mit dieser EuGH-Entscheidung vereinbar ist. Jetzt aber nach der ganzen Theorie ist die Frage, was heißt denn das für die Praxis? Ich kann mir vorstellen, Herr Hüllmann, die Praxis ist voller Fragen.
Absolut, die Praxis ist sehr verunsichert. Und die erste Frage, die sich hier unmittelbar anstellt, Sie haben es gerade sehr, sehr schön ausgeführt, die Unterschiede zwischen Terra Baubedarf und jetzt der neuen Entscheidung des EuGH, die wir hier vorliegen haben. Die Frage, die sich für mich stellt, naja, das klingt so ein bisschen danach, kommt es zu einer Korrektur, ja, nein? Hat der Steuerpflichtige jetzt ein Wahlrecht? Kann er sich aussuchen, in welchem Voranmeldungszeitraum er letzten Endes jetzt diese Rechnung geltend macht? Oder eben nicht, denn gerade in der Praxis brauche ich ja meine Rechtssicherheit. Wenn ich meine Vorsteuer jetzt in einen Voranmeldungszeitraum anmelde, ist es der richtige Anmeldungszeitraum oder fliege ich im Nachhinein in einer Betriebsprüfung aus der Kurve, wie man so schön sagt, und der Vorsteuerabzug wird mir versagt und ist gegebenenfalls der andere Veranlagungszeitraum schon verjährt. Insofern würde mich sehr interessieren, wie Sie das interpretieren. Bin ich in einem Wahlrecht, ja oder nein?
Ich denke, es sprechen 3 Argumente für ein solches Wahlrecht. Erstes Argument, die Verhältnismäßigkeit. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip dient dazu, übermäßige Inanspruchnahme der Steuerpflichtigen zu vermeiden. Wenn der Steuerpflichtige aber diese Situation bevorzugt gegenüber der anderen Situation, dann wird er nicht übermäßig belastet. Erstes Argument. Zweites Argument sind praktische Überlegungen. Wenn der Steuerpflichtige im Zeitpunkt der Umsatzsteuervoranmeldung immer noch zittern müsste, dass nicht eine Rechnung noch reinkommt für einen Leistungsbezug des Voranmeldungszeitraums, dann würde er vor extremen Organisationsaufwand gestellt. Das kann also praktisch eigentlich nicht funktionieren. Es gibt aber auch noch ein drittes Argument, das ist ein dogmatisches Argument. Wenn wir uns nochmal vergegenwärtigen, was der EuGH damals in der Rechtssache Terra Baubedarf gesagt hat. Der EuGH hat gesagt, es soll nicht berichtigt werden, wenn eine Erklärung oder eine Voranmeldung so abgegeben worden ist, dann kann nicht mehr rückwirkend die Zuordnung bei vorliegender Rechnung anders vorgenommen werden. Gegenschluss: Wenn der Steuerpflichtige erklärt mit der Zuordnung in den Januar, dann bleibt es dabei. Ja, damit wird mit dieser Erklärung alles andere zu einer Berichtigung, die aber gerade nicht gewollt ist. Deswegen dogmatisch spricht es dafür, dass der Steuerpflichtige letztendlich eine Wahl hat, indem er das nicht dem Leistungsbezugszeitraum zuordnet, dass dann die richtige Lösung auf einmal wird, die Zuordnung zum Zeitpunkt, in dem die Rechnung vorliegt. Also diese drei Gründe sprechen meines Erachtens relativ deutlich für ein solches Wahlrecht. Das ist ja aber auch die praxisgerechte Lösung, oder Herr Hellmann?
Absolut. Ich denke, das ist für die Praxis genau die richtige Lösung, weil niemandem ist damit gedient, wenn wir jetzt anfangen, wild wieder irgendwelche Voranmeldungen zu korrigieren, weil es eben irgendwelche rückwirkenden Effekte hat oder die entsprechende Rechnung in einen anderen Voranmeldungszeitraum geschoben werden muss. Da hat weder die Finanzverwaltung etwas davon, noch der Steuerpflichtige selber. Wir alle wissen, wie kompliziert das ist letzten Endes. Es geht ja nicht nur darum, eine Zahl zu ändern und das Formular wieder einzureichen, sondern das Ganze muss freigegeben werden, das Ganze muss nochmal konsolidiert werden, es muss überprüft werden, ob es nicht doch noch andere Korrekturen gibt. Da hängt also viel dran und es ist nicht so einfach möglich, das tatsächlich umzusetzen. Insofern würde es mich natürlich freuen, wenn die Finanzverwaltung eine entsprechende Haltung hier einnehmen würde und dem, wie Sie es gerade auch dargestellt haben, dem folgen würde. Für die Praxis wäre es auf jeden Fall der gangbarste Weg. Was mich jetzt da noch interessieren würde in diesem Zusammenhang, wäre tatsächlich, in dem entschiedenen Fall ging es ja um eine Voranmeldung. Wenn ich jetzt den Fall weiterspinne und sage, okay, die Rechnung musste vorliegen bis zu dem Zeitpunkt, zu dem entsprechend diese Voranmeldung, in der die Vorsteuer geltend gemacht werden sollte, vorlag oder eingereicht wurde. Dann stellt sich für mich die Frage, was passiert denn in den Fällen, in denen ich jetzt nicht rechtzeitig meine Voranmeldung einreiche, sondern ich zugegebenermaßen hoffentlich eine Fristverlängerung beantragt und bewilligt habe und die Voranmeldung 10 Tage später einreiche. Bin ich dann auch noch hier in diesem Wahlrecht? Kann ich dann auch noch sagen, wenn in dem Zeitraum mir die Rechnung zugeht, kann ich sie in dem alten Voranmeldungszeitraum geltend machen?
Das finde ich ein schwieriges Problem. Also ich glaube, wenn wir in einer Situation sind, dass Fristverlängerung gewährt worden ist, dann ist die maßgebliche Frist eben nicht die ursprüngliche, sondern die verlängerte Frist. Das dürfte Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Direktor Krajewski. Schwieriger wird es dann, wenn der Steuerpflichtige seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Ob er sich darauf berufen kann, dass er noch nicht abgegeben hat und dass er deswegen erwartet, mit der Abgabe seiner Voranmeldung so lange, bis endlich die Rechnung vorliegt, das, würde ich sagen, ist im Moment objektiv unsicher. Da spricht einiges dagegen, dem Steuerpflichtigen ein so weitreichendes Wahlrecht zu geben. Aber das wird der das EuG oder gegebenenfalls der EuGH dann irgendwann zu entscheiden haben. Spannend finde ich in dem Kontext aber auch noch das Verhältnis zur Rechnungsberichtigung. Das EuG erklärt uns, dass wir doch Strukturparallelen haben. Die Strukturparallelen sind ja auch richtig. Aber was heißt denn das Ganze für die Rechnungsberichtigung? Wenn wir nochmal die Terra-Baubedarf-Logik nehmen, es soll nicht berichtigt werden können oder nicht berichtigt werden müssen. Die meisten Fälle, die wir entschieden haben, die ganze Rechtsprechung war, die Rechnung war ursprünglich falsch und gleichwohl ist der Vorsteuerabzug geltend gemacht worden. 3 Jahre später merkt man, oh, die Rechnung war ja falsch. Und dann stellten sich Verzinsungsprobleme und so weiter. Da war es pragmatisch richtig, dass man gesagt hat, na gut, diesen Fehler können wir rückwirkend berichtigen. Aber wie sieht es denn jetzt aus, wenn ursprünglich keine richtige Rechnung vorlag und auch kein Vorsteuerabzug geltend gemacht worden ist? Wenn jetzt im Nachhinein korrigiert wird, kann dann berichtigt werden. Ich würde fürchten, die Konstellation haben wir nie entschieden. Ich würde aber fürchten, dass wir da dann entsprechend der Unterscheidung, die wir zwischen Terra Baubedarf und Direktor Cryoway haben, auch sagen müssen, dann scheidet eine rückwirkende Berichtigung aus, wenn wir das beides analog konstruieren. Aber sind diese Fälle denn in der Praxis überhaupt noch so häufig?
Leider sind sie immer noch eines der häufigsten Auffindungen der Betriebsprüfung in diesem Zusammenhang. Sie haben auch Senatik schon angesprochen, dass er durchaus eine rückwirkende Rechnungskorrektur, eine Heilung einer fehlerhaften Rechnung vorsieht. Die deutsche Finanzverwaltung ist dem mittlerweile gefolgt und hat das auch in den Umsatzsteueranwendungserlass aufgenommen, hat aber da sehr enge Kriterien vorgegeben. Ja. Sie können eben nur gewisse Dinge korrigieren. Und wenn zum Beispiel Rechnungen ursprünglich ohne Umsatzsteuer ausgestellt worden sind, die später korrigiert werden, dann mit Umsatzsteuer ausgestellt werden, dann soll das wiederum keine Rückwirkung haben. Obwohl natürlich die Umsatzsteuer rückwirkend entstanden ist und auch abzuführen ist. Das heißt, wir sind da nach wie vor in unserem Zinsthema. Insofern ist, glaube ich, diese Entscheidung nach wie vor von sehr, sehr großer Bedeutung und sollte auch durchaus hier Berücksichtigung finden in den Alltag der Unternehmen.
Ja, wenn wir in diesem Kontext der weiteren Probleme unterwegs sind, was heißt denn das für das Verhältnis zwischen Veranlagungsverfahren und Vergütungsverfahren?
Das wiederum ist von meiner Seite eine sehr schwierige Frage, würde ich mal sagen. Denn auch da gibt es immer wieder sehr schwierige Abgrenzungsproblematiken, in welchem Verfahren man sich denn jetzt letzten Endes überhaupt befindet. Vielleicht fangen wir mit der einfacheren Konstellation einmal an, dass man sagt, wie sieht es denn bei dem Vorsteuervergütungsverfahren aus, wenn die Rechnung später vorliegt? Sie wissen, dass es bei dem Vorsteuervergütungsverfahren sogenannte Ausschlussfristen gibt. Das heißt, der 30.06. bzw. 30.09. ist eine harte Frist, die eingehalten werden muss des Folgejahres. Wenn dort entsprechend nicht Belege vorliegen, dann bzw. der Vorsteuervergütungsantrag eingereicht wird, hat man keine Möglichkeit, das nachzuholen. Die Frage im Hinblick auf dieses Verfahren jetzt des EuG wäre in der Tat, reicht es, wenn die Rechnung bis zum 30.06. oder gar 30.09. vorliegt, bevor der Vorsteuervergütungsantrag eingereicht wird? Wenn das der Fall wäre, dann könnte ich ja tatsächlich im Hinblick auf die Neutralität, so wie es das EuG auch jetzt vorgestellt hat, durchaus sagen, ich kann hier in den Vergütungszeitraum gehen, der im letzten Jahr schon lag, obwohl mir die Rechnung erst bis zum 30.09. vorliegt, weil gerade da habe ich ja die sehr langen Bearbeitungsfristen. Ich habe einen sehr starken Cashflow-Nachteil, wenn ich entsprechend den Vergütungsantrag erst bis zum 30.09. einreiche. Insofern wäre das auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Was sich hier aber anschließt, und ich glaube, das gehört auch so ein bisschen mit zur Frage, ist exakt der Punkt, in welchem Verfahren befinde ich mich denn jetzt eigentlich? Vielleicht können wir da jetzt einmal den Switch machen zu unserem nächsten Urteil, denn auch der BFH hat uns in diesem Zusammenhang mit einem Urteil, ja, ich würde fast sagen, beglückt, ja, indem er sich der Frage gestellt hat, wie muss ich denn eigentlich vorgehen, wenn ich eine Rechnung erhalten habe, die sich auf einen Zeitraum bezieht, in dem ich registrierungspflichtig war. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Der Sachverhalt ist doch eigentlich relativ einfach, der hier vom BFH entschieden wurde. Und zwar ging es um folgenden Sachverhalt. Wir haben einen ausländischen Steuerpflichtigen. Dieser ausländische Steuerpflichtige hat im Jahr 2018 Eingangsleistung bezogen. In diesem Fall war es die Lieferung von Flüssiggas. Er hat dieses Flüssiggas unmittelbar weiterverkauft, das heißt, er war lediglich Zwischenhändler, hat in dem Zwischenverkauf auch ordnungsgemäß an seinen Kunden Umsatzsteuer abgeführt, war dementsprechend auch für umsatzsteuerliche Zwecke registrierungspflichtig im Inland. Hat diese Verpflichtung auch ernst genommen und ist dieser Verpflichtung auch nachgekommen, hat sich umsatzsteuerlich registriert, hat die Umsatzsteuer für seinen Verkauf abgeführt. Jetzt kam es aber dazu, dass er die Eingangsrechnung, die er im Jahr 2018 erhalten hatte, zunächst von seinem Lieferanten ohne Umsatzsteuer ausgestellt bekommen hat. Das heißt, er hatte keinen entsprechenden Vorsteuerabzug, den er geltend machen konnte. Diesen Fehler hat man erst im Jahr 2019 bemerkt. Da ist der Lieferant hingegangen, hat eine neue Rechnung mit Umsatzsteuerausweis ausgestellt, die nun unserem Kläger zugegangen ist. Im Jahr 2019 hatte unser ausländischer Unternehmer aber leider keine Ausgangsumsätze mehr, die ihn zu einer Registrierungspflicht geführt hätten, sodass er also keine Möglichkeit mehr hatte, ins normale Veranlagungsverfahren zu kommen. Nichtsdestotrotz hat unser Kläger hier eine Umsatzsteuervoranmeldung für den Januar 2019 eingereicht und die Vorsteuer geltend gemacht. Dies ist vom Finanzamt abgelehnt worden mit der Begründung, wie gerade schon dargestellt, du bist gar nicht registrierungspflichtig, lieber Steuerpflichtiger. In 2019 musst du diese Vorsteuer bitte, wenn überhaupt, im Vorsteuervergütungsverfahren geltend machen. Leider handelte es sich hier um einen Unternehmer, der in einem Drittstaat ansässig war, bei dem auch noch nicht mal die Gegenseitigkeit gegeben ist, die Voraussetzung für die Erstattung im Vorsteuervergütungsverfahren wäre. Das heißt, der Kläger wäre hier komplett leer ausgegangen. Ich finde, da regt sich so ein bisschen das Gerechtigkeitsgefühl, dass man sagt, das kann nicht sein. Ja. Und Herr Professor Essmann, Sie haben es eben auch schon angesprochen in vielen Dingen, das kann nicht sein, weil es nicht sein darf. Ja. Und in diesem Fall, glaube ich, ist es genauso gewesen. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass der BFH sich von dem Leitbild hat tragen lassen. Denn er ist hier reingegangen und hat wieder das aufgenommen, was Sie eben schon dargestellt haben für das vorgestellte Urteil. Der BFH ist hier reingegangen und hat gesagt, ich muss wiederum unterscheiden zwischen den materiellen Voraussetzungen und den formellen Voraussetzungen. Materielle Voraussetzung des Vorsteuerabzugs ist eben die Frage, wann entsteht das Recht auf Vorsteuerabzug? Und auch da haben sowohl auf europäischer Ebene als auch auf nationaler Ebene die Gerichte bislang immer einheitlich entschieden und festgestellt, das Recht auf Vorsteuerabzug entsteht in dem Zeitpunkt, in dem die Leistung ausgeführt wird und die Umsatzsteuer entsteht. Da sind sich alle einig. Dementsprechend kam der BFH jetzt zu dem Ergebnis, materiell ist das Recht auf Vorsteuerabzug also in 2018 entstanden. Formell ist es allerdings erst in 2019 mit Zugang der Rechnung mit Umsatzsteuerausweis entstanden. Und da schließt sich der Kreis. Der BFH prüft jetzt zunächst einmal in seinem Urteil, kann ich denn vielleicht die Vorsteuer rückwirkend in 2018 geltend machen? Kommt aber relativ schnell zu der Aussage und sagt, nein, das war hier keine korrekturfähige Rechnung im Sinne von Senatex, weil eben ursprünglich gar keine Umsatzsteuer ausgewiesen war, also kann ich auch nicht rückwirkend korrigieren. Das ist soweit erstmal eine Übereinstimmung mit den bisherigen Urteilen. Und sagt dann aber, und das ist das überraschend Neue, ja, in 2019 selber hat zwar der Steuerpflichtige keinen eigenen Ausgangsumsatz mehr gehabt und wäre dementsprechend nicht mehr registrierungspflichtig gewesen, aber das Verfahren, in dem er entsprechend seinen Vorsteuerabzug geltend machen kann, richtet sich nach den materiellen Voraussetzungen, nach dem Entstehungszeitpunkt der Vorsteuer. Und das heißt letzten Endes in 2018, durch den Ausgangsumsatz war er registrierungspflichtig, er musste ins normale Veranlagungsverfahren gehen und konnte dementsprechend, obwohl er in 2019 keinen eigenen Ausgangsumsatz mehr getätigt hat, für Januar 2019 diesen Vorsteuerabzug im Veranlagungsverfahren geltend machen.
Letztendlich sehen wir die Problematik des Vorsteuervergütungsverfahrens. Dass das Vorsteuervergütungsverfahren eigentlich mit Blick auf den Neutralitätsgrundsatz problematisch ist. Ich verstehe, dass man in Drittstaatenkonstellationen eigentlich Reziprozität, Wechselseitigkeit haben möchte. Gleichwohl haben wir hier das Problem, dass jemand, der Umsätze getätigt hat, im Inland damit auch steuerpflichtig war, dass wir ihm Unrecht tun, wenn wir ihm den Vorsteuerabzug vorenthalten. Also ich glaube, die Idee des Vorsteuervergütungsverfahrens mit seinen Hürden und den Schwierigkeiten ist eigentlich eine andere, nämlich jemand kauft im Ausland Leistungen ein, die er dann woanders für seine Leistungserbringung verwendet. Und hier war es ja ersichtlich nicht der Fall. Das heißt, also es wäre falsch gewesen. Es ist ja die Vorsteuer auf denselben Gegenstand, ja, der nachher zur Verwendung von Ausgangsumsätzen verwendet wurde. Nein, der sozusagen Gegenstand der Ausgangsumsätze wurde. Also Zustimmung hat der BFH elegant gelöst mit der Differenzierung und das Urteil überzeugt.
Absolut. Ich denke auch hier, die Quintessenz aus beiden Urteilen, die wir bislang besprochen haben, sollte trotzdem sein, die Rechnung ist immer noch immens wichtig. Ja, und als Steuerpflichtiger muss ich darauf achten, dass ich möglichst zeitnah eine Rechnung kriege, dass ich auch zeitnah meinen Vorsteuerabzug geltend machen kann. Nun unabhängig davon, ob ich nun in den Fristen vor Abgabe der Voranmeldung bin oder nicht, es ist immer hilfreich, dieses zeitnah zu haben und dann auch zu dokumentieren und damit auch zeitnah den Vorsteuerabzug geltend machen zu können.
Wobei ich hoffe, dass wir ein paar Fehlerquellen vermeiden können in Zukunft, wenn wir den Übergang zur E-Rechnung nicht nur im Gesetz, sondern auch in der Praxis haben.
Ja, E-Rechnung ist in der Tat ein interessantes Thema, was uns hier sicherlich auch weiterbringen würde, weil es gewisse Vorteile hat, zumindest in dem Zusammenhang hier. Denn eingeführt worden ist sie ja auch gerade, damit man zeitnäher die Rechnung stellen kann, dass alles eben elektronisch funktioniert. Nichtsdestotrotz hat auch die E-Rechnung ein paar Hürden, die da noch zu nehmen sind. Ich denke, wir vertagen das an dieser Stelle und werden das vielleicht dieses Thema nochmal in einem separaten Podcast aufnehmen.
Ja, wir haben noch andere Urteile auf dem Programm für heute. Ich glaube, die einzige Chance, die noch abhandeln zu können, ist, dass wir die E-Rechnung schieben. Denn das ist ja ein Thema, über das wir beide sehr gerne und sehr lange sprechen. Ich würde dann also jetzt zur nächsten Entscheidung kommen, nämlich die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache Ceska Cid. Das ist ein Urteil, wo es um die Frage geht, wer denn eigentlich Leistner ist. Die Entscheidung ist weniger weitreichend als die Entscheidung des EuG in der Rechtssache Direktor Krajowej, aber sie ist durchaus relevant, weil sie Grundsätze bestätigt. Der Sachverhalt ist wiederum relativ einfach. Wir haben Ceska Cid und drei Zweigniederlassungen von US-Unternehmen, die verkaufen Leistungen auf dem tschechischen Markt im Namen und auf Rechnung jeweils der Zweigniederlassung. Ceska Cid hat eine sehr starke Rolle. Das klingt alles ein so bisschen zweifelhaft, ob nicht Ceska Cid eigentlich der Einzige ist, der hier was tut. Und ob die US-Gesellschaften Zweigniederlassungen nicht die Hauptfunktion haben, dass man an sie so schön schlecht rankommt. Deswegen hat die Finanzverwaltung reagiert und hat eine Gesellschaft angenommen. Diese Gesellschaft ließ sich aber nicht bestätigen, denn die Gesellschaft ist überhaupt nicht nach außen aufgetreten. Der EuGH sagt, naja, maßgeblich ist Verkehrsschutz. Es gibt die Vorsteuer nur, wenn wir eine Rechnung des Leistenden haben. Also hat der Leistungsempfänger ein Interesse daran, dass sich die Person des Leistenden klar bestimmt. Das ist derjenige, der nach außen auftritt und für dessen Rechnung gehandelt wird. Also sind es hier durchaus die Zweigniederlassungen. Er macht eine Ausnahme für die Konstellation, dass sich eine Mehrwertsteuergruppe finden lässt. Die Mehrwertsteuergruppe konstituiert ja einen neuen Steuerpflichtigen aus allen Bruchstücken, die da sind, zusammen, ja, ex pluribus unum aus der Vielzahl, dann konstituiert sie eine einheitliche Gruppe. Allerdings ist die Schwierigkeit hier natürlich, Artikel 11 ist ein Wahlrecht für die Mitgliedstaaten und zum anderen, Tschechien hat das zwar ausgeübt, das Wahlrecht, aber das vorliegende Gericht sagt, das soll hier gerade kein Fall der Regeln nach dem tschechischen Recht sein. Was wir hier dran doch nochmal mit Blick auf Artikel 11, also deutsche Dogmatik, Organschaft, europäische Dogmatik, Mehrwertsteuergruppe sehen, ist, dass die Mehrwertsteuergruppe eben nicht nur so, wie wir sie im Deutschen hauptsächlich denken, als Vergünstigungsregel wirkt, dass also ein Defizit des Vorsteuerabzugs geheilt wird in Fällen von unechten Steuerbefreiungen, sondern dass die Mehrwertsteuergruppe auch durchaus zur Missbrauchsvermeidung eingesetzt werden kann. Allerdings glaube ich, hier in dem Fall wird es vermutlich nicht zum Tragen kommen. Wir haben noch ein paar Minuten, knapp. Ich würde ganz gerne noch was sagen zur Rechtssache des Stellantis. Ich würde sie jedenfalls gerne erwähnen. Hier haben wir Schlussanträge der Generalwirtin Kuckert. Wie immer hilfreich. Vielleicht sind Sie etwas zu streng mit dem EuGH. Aber Herr Hüllmann, was sagt Frau Kuckert in Sachen Verrechnungspreise und Umsatzsteuer?
Ja, wir möchten gerne noch mal einen kurzen Überblick geben, weil wir es ja in unserer ersten Podcast-Folge zur Umsatzsteuer auch mit Arcomet Tower Crane schon zu tun hatte. Und Herr Professor Elfmann, Sie haben es schon angesprochen, Frau Kuckert ist etwas streng mit dem EuGH, was die Rechtssache Arcomet angeht, tadelt ihn da ein wenig. Hier ging es jetzt letzten Endes darum, dass es Anpassung war für Warenlieferungen. Das war die entscheidende Rechtsfrage in Stellantis. Hier wurden von europäischen Herstellern Waren verkauft an Vertriebsgesellschaften, die zum Konzern gehörten. Und man einigte sich in den Verträgen, dass nachhinein am Ende des Jahres nochmal geschaut werden soll, ob eine Zielmarge erreicht wurde, also so, wie es die Verrechnungspreise vorgeben. Und wenn nicht, wurde eben entsprechend der Verrechnungspreis angepasst. Daneben gab es noch eine Dienstleistungskomponente, in dem Fahrzeuge, die defekt waren, wo Gewährleistungsansprüche bestanden haben, in dem jeweiligen Vertriebsland repariert wurden. Diese Reparaturleistungen wurden von lokalen Händlern mit Umsatzsteuer an die Vertriebsgesellschaften fakturiert, was soweit nicht zu beanstanden war, und diente natürlich letzten Endes auch dazu, die Gewährleistungsansprüche des Herstellers abzufedern. Und hier versuchte jetzt der Fiskus reinzugrätschen und zu sagen, ich gehe davon aus, dass hier Dienstleistungen vorgelegen haben, die im Zweifel sogar lokale Umsatzsteuer ausführen und eben keine Anpassung der Preise. Und hier kommt die Generalanwältin durch verschiedene Ebenen zu dem Ergebnis, dass sie sagt, hier ist es aufgrund der vertraglichen Vorgaben so, dass letzten Endes der Einkaufspreis für die Fahrzeuge bzw. Spareparts, um die es auch ging, angepasst werden soll und es keine separate Dienstleistung vorliegt. Wichtig in Abgrenzung zu Arkomed ist, glaube ich, hier, und die Botschaft sollten wir auch jetzt schon mitnehmen, auch wenn die Entscheidung letztendlich noch nicht da ist, sondern es sich erst um den Schlussantrag handelt. Nicht alles, was im Verrechnungspreis letzten Endes angepasst wird, ist immer eine Dienstleistung. Ja? Es kann also durchaus eine Anpassung einer Produktlieferung sein, wenn das vertraglich klar geregelt wird. Ich glaube, das haben wir in der ersten Folge auch schon dargestellt. Vertrag, Vertrag, Vertrag. Das ist wesentlich, um letzten Endes die umsatzsteuerliche Begründung daran anzuschließen.
Genau. Wir haben jetzt drei Kategorien im Prinzip. Ne? Wir haben einerseits die eigene Leistung, die soll restriktiv gehandhabt werden. Dann haben wir die reine Gewinnanpassung für die Ertragssteuer, die umsatzsteuerlich egal ist. Und dann haben wir die Möglichkeit einer Entgeltkorrektur. Was hier noch nicht abschließend gelöst ist, vermutlich vom EuGH auch nicht abschließend gelöst wird, ist die Frage nach negativen Entgelten, wenn wir gerade keine Leistung des vermeintlichen Leistungsempfängers konstruieren können. Das ist eine Grundsatzfrage, das Negativentgelt in der Umsatzsteuer. Ich glaube, wir sollten gründlich drüber nachdenken. Falls jemand von den Hörern ein Promotionsprojekt in Angriff nehmen würde, möchte, ich würde mich drüber freuen. Meine Mail finden Sie im Netz. Vielen Dank.
Ich finde, das ist das perfekte Schlusswort. Wir bedanken uns sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freuen uns schon auf die nächste Folge.
Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.